Kapitel 5 Führung von Simone Kauffeld, Patricia Maria Ianiro und Nils Christian Sauer. Fallbeispiel: Ein kleines Start-up-Unternehmen ist innerhalb weniger Jahre zu einer mittelständischen IT-Beratung angewachsen. Dabei hat sich die Mitarbeiterzahl fast verdoppelt und ein zweiter Unternehmensstandort wurde aufgebaut. Die Mitarbeiter sind gewohnt, in überwiegend informellen Strukturen mit kurzen Kommunikationswegen zu arbeiten, was bei der aktuellen Größe des Unternehmens nicht mehr möglich ist. Aus den strukturellen Defiziten sind Unklarheiten entstanden. Zudem ist die Motivation der Mitarbeiter im Vergleich zu den Vorjahren drastisch gesunken. Nachdem sich die Geschäftsleitung auf neue Prozessabläufe, Rollen und Verantwortungsbereiche geeinigt hat, stehen die Projektleiter nun vor der Aufgabe, die neuen Strukturen in ihren Teams einzuführen. Herr A. wird gleichzeitig beauftragt, ein laufendes Projekt trotz kurzfristiger personeller Ausfälle termingerecht abzuschließen, da sonst Folgeaufträge gefährdet wären. Als Führungskraft ist Herr A. dafür verantwortlich, dass sein Team trotz struktureller Veränderungen effektiv arbeitet und die maximale Leistung zeigt. Erstens, wie soll Herr A. vorgehen? Zweitens, welche Prioritäten soll er setzen und wie mit dem Zeitdruck umgehen? Drittens, soll Herr A. die Angelegenheit im Team besprechen und wenn ja, wie? Viertens, wie kann Herr A. seine Ziele erreichen? Die Auflösung dieses Fallbeispiels ist auf www.lehrbuch-psychologie.de im Web-Exkurs Fallbeispielauflösung Kapitel 5 zu finden. Fallbeispiel Ende. Abschnitt 5.1 Führungsbegriff. Definition: Führung dient dazu, andere Menschen individuell und gezielt zu beeinflussen, zu motivieren und/oder in die Lage zu versetzen, zum Erreichen kollektiver Ziele in Organisationen beizutragen. Definition Ende. Führung ist damit ein Sammelbegriff für alle Interaktionsprozesse, in denen eine absichtliche soziale Einflussnahme von Personen auf andere Personen zur Erfüllung gemeinsamer Aufgaben im Kontext einer strukturierten Arbeitssituation erfolgt. Vergleiche Wegge und Rosenstiel 2004. Ein Überblick: Reichweiten von Interaktionsprozessen. Interaktionsprozesse können in drei verschiedene Reichweiten untergliedert werden. Erstens, Unternehmensführung. Sie umfasst alle Interaktionsprozesse mit Blick auf die Beschaffung, Verteilung, Nutzung, Kontrolle und Entwicklung einzelner Ressourcen einer Organisation, die mit der Absicht erfolgen, das Erreichen der wesentlichen Unternehmensziele zu befördern. Zweitens, Personalmanagement. Es umfasst alle Interaktionsprozesse im Dienste der Unternehmensführung, die auf die Steuerung der humanen Ressourcen der jeweiligen Organisationsmitglieder zielen. Drittens, personale Führung. Sie umfasst alle unmittelbaren, wechselseitigen und tendenziell eher nicht symmetrischen Interaktionsprozesse, die zwischen einem oder mehreren Führenden und einem oder mehreren Geführten stattfinden, wobei diese Prozesse von jedem Mitglied und jeder Gruppe einer Organisation ausgehen können, auch im Sinne lateraler Führung, Führung unter Gleichgestellten oder als Führung von unten. Überblick Ende. Führung kann durch Strukturen, zum Beispiel Vorschriften, Anreize, Rollen oder Menschen erfolgen. Nach Wegge und Rosenstiel 2004 muss deshalb zwischen personalisierter und entpersonalisierter Führung unterschieden werden. Personalisierte Führung umfasst alle Interaktionsprozesse, die direkt zwischen gleichzeitig anwesenden Personen geschehen, zum Beispiel Leistungsrückmeldung, Erarbeiten gemeinsamer Arbeitsplätze etc. Bei entpersonalisierter Führung ist hingegen kein sichtbares Eingreifen von Vorgesetzten zu beobachten. Stattdessen veranlassen nach Türk 1995 die geschaffenen Strukturen Mitarbeiter zu systemkonformem Handeln. Die entpersonalisierte Führung geschieht über organisationale Vorschriften, Strukturen oder Werkzeuge. Konkrete Substitute der Führung können die professionelle Orientierung der Mitarbeiter an Fachleuten anstelle der Führungskraft, die Vorgaben der Arbeitsaufgabe, Implikationen des Leistungsfeedback oder das Zusammenarbeiten in Arbeitsgruppen sein. Bislang stellte die personalisierte Führung den Hauptgegenstand der psychologischen Führungsforschung dar. Die zentrale Frage lautet dabei: Wie muss Führung gestaltet sein, damit wesentliche Ziele des Unternehmens wie zufriedene Mitarbeiter, Gewinn etc. erreicht werden? Führungskräften wird im Prozess der Einflussnahme eine besondere Rolle zugesprochen. Führungspersonen sind nach Bass 1990 sogenannte Agents of Change, das heißt Personen, deren Handeln andere Personen mehr beeinflusst, als dass sie von anderen beeinflusst werden. Führungskräfte haben aufgrund ihrer Position, die meist mit Belohnung und Bestrafungsmacht verbunden ist, ein größeres Einwirkungspotenzial. Allerdings darf nicht außer Acht gelassen werden, dass Führung bzw. soziale Einwirkung im Sinne der Unternehmensziele auch von Gleichgestellten oder formal Untergebenen erfolgen kann. Jedes Gruppenmitglied kann ein gewisses Ausmaß an Führung zeigen. Der Führungsprozess lässt sich daher laut Neuberger 2002 nur dann vollständig begreifen, wenn er bidirektional betrachtet wird, aus Sicht der Führungskraft und der Geführten. Der Wandel der Arbeit führt dazu, dass sich Arbeitstätigkeiten und Prozesse stetig verändern. Das bedeutet, dass sich auch Führungskräfte einer Vielzahl immer neuer Herausforderungen stellen müssen. In Tabelle 5.1 des gedruckten Buches sind einige aktuelle Anforderungen an Führungskräfte aufgrund neuer Entwicklungen der modernen Informationsgesellschaft aufgelistet. Aufgrund der Weite des Forschungsfeldes und der Vielzahl verschiedener Definitionen, die zum Thema Führung existieren, ist die hier verwendete Führungsdefinition relativ weit gefasst. Tabelle 5.2 des gedruckten Buches enthält einige aktuelle Erkenntnisse zu den häufigsten Fragen und Annahmen im Hinblick auf das Thema. Abschnitt 5.2: Theoretische Ansätze. Die Frage, welche Persönlichkeitseigenschaften, Verhaltensweisen und/oder situativen Bedingungen für den Führungserfolg maßgeblich sind, beschäftigt Philosophen, Forscher und Praktiker gleichermaßen. In zahlreichen Abhandlungen von Aristoteles über Machiavelli bis hin zu aktuellen Forschungsstudien und Managementratgebern werden erfolgreiche Führungskräfte beschrieben und Empfehlungen gegeben, wie sich Führungskräfte verhalten sollen. Im Folgenden stellen wir verschiedene Ansätze vor, die die Führungsforschung maßgeblich geprägt haben oder Gegenstand des aktuellen wissenschaftlichen Diskurses sind. Die Ansätze unterscheiden sich darin, welche Einflussfaktoren sie für den Führungserfolg verantwortlich machen. Eigenschaftsorientierte Ansätze. Die Annahme aller eigenschaftsorientierten Ansätze lautet: Die Fähigkeit zu führen ist, egal ob angeboren oder erworben, eine relativ stabile, zeit- und situationsunabhängige Persönlichkeitsdisposition. Diese Annahme basiert auf der sogenannten Great Man-Theorie von Carlyle, 1888. Nach dieser Theorie gilt: Ist es nur der richtige Führer, kann er aus einem Heer von Feiglingen Löwen machen. Das Ziel eigenschaftsorientierter Ansätze ist es daher, diejenigen individuellen Persönlichkeitsmerkmale zu identifizieren, die besonders stark mit Führungserfolg in Verbindung stehen. Der eigenschaftstheoretische Ansatz hat im wissenschaftlichen Diskurs sehr unterschiedliche Beachtung erfahren. Er wurde in den Anfängen überschätzt, dann heftig kritisiert und als überholt betrachtet, um schließlich in Teilen wieder rehabilitiert zu werden. Vergleiche Neuberger 2002. Darüber hinaus zeigen Meta-Analysen, zum Beispiel Judge und andere 2002, geringe, aber bedeutsame Zusammenhänge von Führungserfolg mit den Dimensionen des Fünf-Faktoren-Modells der Persönlichkeit, die sogenannte Big Five von Costa und McCrae 1992. Aktuelle Studien bringen Führungserfolg vor allem mit den Dimensionen Extraversion und emotionale Stabilität in Verbindung. siehe Silversthorne 2001 oder Bono und Judge 2004. Als Korrelate des Führungserfolges konnte zum Beispiel Yuki 2002 unter anderem Intelligenz, Selbstvertrauen, emotionale Reife, internale Kontrollüberzeugung und hohe Stresstoleranz ermitteln. Als Motive fand man bei Führungskräften ein hohes Leistungsmotiv und ein hohes sozialisiertes Machtmotiv bei gleichzeitig gering ausgeprägtem Anschlussmotiv. Jenseits aktueller Befunde zum Fünf-Faktoren-Modell verdankt der Ansatz seine überdauernde Anziehungskraft dem kulturell verwurzelten westlichen Individualismus. Der Gedanke, dass der Erfolg eines Menschen im hohen Maße an seine Persönlichkeit sowie an seine Kenntnisse und Fertigkeiten gekoppelt ist, bestimmt die westliche Leistungsgesellschaft. Dies zeigt sich auch in der personalen Ausrichtung von organisationalen Kontroll- und Belohnungssystemen. Außerdem lässt sich eine einzelne Person leichter einschätzen und ist greifbarer als beispielsweise die Qualität von Gruppeninteraktionen oder der Einfluss von Kontexteffekten. Der starke Fokus auf Charaktereigenschaften lässt sich mit dem fundamentalen Attributionsfehler erklären. Dieser beschreibt die Tendenz von Beobachtern, den Einfluss dispositionaler Faktoren auf das Verhalten anderer zu überschätzen und den Einfluss situativer Faktoren zu unterschätzen. Siehe dazu Ross und Niesbett, 1991. Die geringen bis moderaten Zusammenhänge zwischen Persönlichkeitseigenschaften und Führungserfolg legen nahe, dass auch andere Einflussfaktoren ursächlich am Führungserfolg beteiligt sein müssen. Verhaltenswissenschaftliche Ansätze. Die kritische Auseinandersetzung mit dem eigenschaftstheoretischen Ansatz ließ den Ruf nach alternativen Erklärungen für den Führungserfolg lauter werden. Das Bedürfnis, sich mit direkt beobachtbaren Einflussgrößen des Führungserfolgs zu beschäftigen, weckte das Interesse am Verhalten von Führungskräften. Es wurde nun nicht mehr danach gefragt, welche angeborenen Persönlichkeitseigenschaften eine erfolgreiche Führungskraft ausmachen, sondern welche Verhaltensweisen sich hinter dem Erfolgsgeheimnis verbergen. Dieser Ansatz wurde als optimistisch und fortschrittlich erachtet, da er die Hoffnung auf Lern- und Veränderbarkeit von Führung impliziert und den Führungserfolg vom Schicksal der Abstammung sowie Heldenmythen loslöste. Vergleiche Neuberger 2002 oder Felfe 2009. Der Begriff Führungsstil bezeichnet ein relativ stabiles Verhaltensmuster, das die Führungskraft in Interaktion mit ihren Mitarbeitern unabhängig von der Situation zeigt. Als Pionier auf dem Gebiet der empirischen Forschung gilt Levin. Zusammen mit seinen Kollegen variierte er 1939 über Instruktionen den Führungsstil von Leitern verschiedener Kindergruppen und untersuchte die Auswirkungen auf die Leistungen und emotionalen Reaktionen der Kinder. Diese Experimente stellen einen ersten Versuch zur Kategorisierung von Führungsstilen dar und brachten die gängige Unterscheidung autoritär, laissez-faire und demokratisch hervor. Letzterer wurde später auch kooperativ genannt. Siehe Wunderer und Grunwald 1980. Erstens. Ein autoritärer Stil bedeutet, dass die Führungskraft alle Entscheidungen allein trifft. Beschlüsse werden in klare Anweisungen übersetzt, deren Einhaltung genau kontrolliert wird. Zweitens. Eine Führungskraft mit einem demokratischen Stil vertraut ihren Mitarbeitern, legt viel Wert auf ihre Einschätzungen und ist sehr um Fairness bemüht. Drittens. Eine Führungskraft mit einem Laissez-faire-Stil entzieht sich dem Geschehen fast vollständig und verzichtet auf eine konkrete Lenkung der Mitarbeiter. Ihre Anweisungen sind vage und unverbindlich. Levins Ergebnissen zufolge ist ein demokratischer Stil am erfolgreichsten. Seit den 50er Jahren hat die Führungsforschung die Systematisierung von beobachtbaren Führungsverhalten in aufwendigen empirischen Studien weiter vorangetrieben, zum Beispiel Blake und Mouton 1964 oder Tannenbaum und Schmidt 1973. Die Untersuchungen basieren auf konkreten Verhaltensbeschreibungen, anhand derer Mitarbeiter ihre Führungskräfte einschätzen sollten. Mittels faktorenanalytischer Auswertung dieser Einschätzungen konnten die Forscher der sogenannten Ohio-Studien zwei übergreifende Dimensionen extrahieren: Mitarbeiterorientierung, Consideration, und Aufgabenorientierung, Initiating Structure. Erstens: Eine mitarbeiterorientierte Führungskraft zeigt Wertschätzung für gute Arbeit, stärkt den Selbstwert der Mitarbeiter, behandelt sie gleichwertig und greift Vorschläge der Mitarbeiter auf. Zweitens: Eine aufgabenorientierte Führungskraft initiiert und organisiert das Handeln der Gruppe und betont die Einhaltung von Standards und Terminen. Sie definiert und strukturiert die eigene Rolle sowie die der Gruppenmitglieder und entscheidet im Detail, was von wem getan werden soll. Beide Faktoren lassen sich mit dem Leader Behavior Description Questionnaire von Fitkau-Garte und Fitkau 1971 abbilden, mit dem Mitarbeiter ihre Führungskraft beschreiben. Während klassische Studien zum Führungsverhalten in erster Linie eine systematische, wertneutrale und zuverlässige Verhaltensbeschreibung und Kategorisierung anstrebten, interessiert in aktuellen Studien primär der Zusammenhang der ermittelten Dimensionen mit dem Führungserfolg. Die Frage, welcher Führungsstil sich am günstigsten auf die Leistung und die Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirkt, kann allerdings auch mittels aktueller meta-analytischer Befunde nicht eindeutig beantwortet werden. Zwar zeigt sich bei der Meta-Analyse von Judge und Kollegen von 2004, dass Mitarbeiterorientierung stärker mit Zufriedenheit und Motivation der Mitarbeiter korreliert als Aufgabenorientierung. Beim Erfolgskriterium Gruppenleistung sind hingegen kaum Unterschiede zwischen den beiden Dimensionen festzustellen. Situationstheoretische Ansätze. Die Erkenntnis, dass Führungserfolg weder durch bestimmte Persönlichkeitseigenschaften noch durch einen idealen Führungsstil vollständig erklärt werden kann, beflügelte die Erforschung weiterer Einflussgrößen, darunter vor allem die Situation. Kontingenztheorie. Die Idee, Situationsmerkmale und Führungsverhalten gemeinsam zu betrachten, hat Fiedler 1967 in seinem populären und gleichwohl kontrovers diskutierten Kontingenzansatz umgesetzt. Er untersuchte das Zusammenspiel der Führungsstilvariablen Mitarbeiter- und Aufgabenorientierung mit den Situationsvariablen Aufgabenstruktur, Positionsmacht und Beziehung zwischen Führungspersonen und Geführten. Die Führungsstilvariablen sind in Fiedlers Modell stabile Orientierungen des Vorgesetzten. Die Ausprägung dieser Variablen wird daran gemessen, wie der Vorgesetzte den am wenigsten geschätzten Mitarbeiter beschreibt, auf Englisch Least Preferred Coworker, LPC. Je positiver seine Beschreibung ausfällt, desto höher der LPC-Wert und die angenommene Mitarbeiterorientierung. Die Ausprägung der Situationsmerkmale bestimmen, wie günstig eine Situation eingeschätzt wird. Eine besonders günstige Führungssituation ist durch gut strukturierte Aufgaben, eine starke Positionsmacht der Führungskraft und eine gute Beziehung der Führungskraft mit den Mitarbeitern gekennzeichnet. Fiedlers Kernthese zufolge stellt sich in mittelgünstigen Situationen durch mitarbeiterorientierte Führung der größte Führungserfolg ein. In extrem günstigen oder ungünstigen Situationen dagegen durch aufgabenorientierte Führung. Die Kontingenztheorie wurde aufgrund methodischer Mängel und der zum Teil fehlenden theoretischen Fundierung stark kritisiert, zum Beispiel Gebert und Rosenstiel 2002 sowie Neuberger 2002. Zudem konnten die empirischen Befunde in Folgestudien teilweise nicht repliziert werden. Einige Autoren, sowie Wegge und Rosenstiel 2004, sehen die Theorie sogar als gescheitert an. Reifegradmodell. Basierend auf den beiden Führungsstildimensionen Mitarbeiter- und Aufgabenorientierung entwickelten Hersey und Blanchard 1977 ein Vierfelder-Modell, in das sie den Reifegrad der Mitarbeiter als zusätzliche situative Variable integrierten. Der Reifegrad der Mitarbeiter ergibt sich aus den Dimensionen Motivation und Kompetenz. Je nach Ausprägung dieser Dimension lassen sich 4 Mitarbeitertypen unterscheiden, für die unterschiedliches Führungsverhalten empfohlen wird. Nach diesem Modell ist ein aufgabenorientierter Stil für unmotivierte und wenig kompetente Mitarbeiter, niedriger Reifegrad, angemessen. Ein mitarbeiterorientierter Stil eignet sich vor allem für motivierte und kompetente Mitarbeiter. Insgesamt werden 4 Grundstile unterschieden. Erstens, Telling. Diktieren und lenken, effizient bei geringer Reife. Zweitens, Selling. Argumentieren und überzeugen, effizient bei mäßiger Reife. Drittens, Participating. Ermutigen und einbeziehen, effizient bei mäßiger bis hoher Reife. Viertens, Delegating. Delegieren und bevollmächtigen, effizient bei hoher Reife. Die Autoren empfehlen Führungskräften, ihre Verhaltensweisen dem Reifegrad der Mitarbeiter anzupassen und ihren Stil erst dann zu verändern, wenn sich auch die Reife der Mitarbeiter weiterentwickelt. Das Modell erfreut sich unter Praktikern großer Popularität und wird auch heute noch gern zur Führungskräfteentwicklung eingesetzt. Vergleiche Robbins 2000. Wissenschaftler zählen es hingegen mit Blick auf die theoretische Fundierung, logische Stringenz und Stimmigkeit eher zur, Zitat, naiven Alltagstheorie. Wegge und Rosenstiel 2004. So wird kritisiert, dass das Konzept in der Praxis für jedes erdenkliche Verhalten die Absolution erteilt, da die konkrete Situation immer als Begründung herbeigezogen werden kann. Neben der Operationalisierung der Variable Reifegrad und der Unzuverlässigkeit des Messverfahrens wird darüber hinaus auch das Fehlen empirischer Belege kritisiert. Vergleiche Wunderer 2000. Entscheidungstheorie. Broom und Yetten 1973 haben ein normatives Entscheidungsmodell zum Führungsverhalten entwickelt. Dieses Modell bildet eine Entscheidungslogik ab, mit deren Hilfe Vorgesetzte die gegebene Führungssituation strukturieren und auf dieser Basis den geeigneten Führungsstil bestimmen können. Im Besonderen geht es um die Frage, unter welchen Bedingungen Führungskräfte ihre Mitarbeiter in die Entscheidungsfindung einbeziehen sollen, partizipativer Führungsstil und wann nicht, direktiver Führungsstil. Anhand eines Entscheidungsbaums kann die Führungskraft die Situation oder das Problem diagnostizieren und das richtige Maß an Partizipation auswählen. Entlang der unterschiedlichen Hierarchieebenen des Baumes leiten Fragen bezüglich einzelner Situationsmerkmale, zum Beispiel ist das Problem strukturiert, zu den entsprechenden Handlungsempfehlungen. Dabei werden im Modell verschiedene Formen der autoritären, beratenden und Gruppenentscheidungen unterschieden. In der Praxis wurde das Modell genutzt, um das Repertoire an Entscheidungsstrategien einer Führungskraft zu erweitern und individuelle Entscheidungstendenzen bewusst zu machen. So belegen einige Studien, dass die Entscheidungskompetenz von Führungskräften in entsprechenden Trainings verbessert werden kann. Siehe hierzu Locke und Wheeler 2005 oder Room und Jago 2007. Eine ausführliche kritische Würdigung des Ansatzes findet sich bei Neuberger 2002. Interaktionistische Ansätze. Die Einflussgrößen, Persönlichkeit und Situation treten bei interaktionistischen Ansätzen in den Hintergrund. Im Gegensatz zu kontingenztheoretischen Ansätzen interessiert die Interaktion von Vorgesetzten und Mitarbeitern und weniger das Zusammenspiel von Person und Situation. Der Gedanke, dass eine Führungskraft allen Mitarbeitern gegenüber ein einheitliches Führungsverhalten zeigt, wird laut Gran und Ulbien 1995 verworfen. Vielmehr stehen die spezifische Beziehung der Akteure und die Frage, wie sich die Qualität und die besonderen Merkmale der Beziehung auf die Produktivität der Zusammenarbeit und die Zufriedenheit der Mitarbeiter auswirkt, im Fokus dieser Ansätze. Siehe Gerstner und Day 1997. Leader-Member-Exchange. Die Grundidee des Leader-Member-Exchange, abgekürzt LMX, von Gran und Ulbian 1995, ist, dass jede Führungskraft mit jedem Mitarbeiter eine separate Austauschbeziehung entwickelt. Die Beziehungen lassen sich nach dem Ausmaß des Austausches unterscheiden. Mitarbeiter, die in hohem Austausch mit der Führungskraft stehen, bilden die In-Group. Mitarbeiter, die wenig Aufmerksamkeit von ihrer Führungskraft erhalten, bilden die Out-Group. Die Qualität der dyadischen Beziehung lässt sich unter anderem an der Ausprägung der Dimension Vertrauen und Loyalität bemessen und wird mittels Fragebogen erfasst. Siehe auch Shins und vor allem Kulani 2002. Die Mitglieder der In-Group haben die Möglichkeit, ihre Rollen und Aufgaben mit der Führungskraft zu erarbeiten, während die Mitarbeiter in der Out-Group Aufgaben zugewiesen bekommen. Auf Grundlage ihrer Studienergebnisse empfehlen Gran und Ulbien einer Führungskraft, zu möglichst allen Gruppenmitgliedern eine qualitativ hochwertige Beziehung aufzubauen. Meta-analytischen Befunden zufolge wird die Austauschbeziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Diese lassen sich in drei Kategorien zusammenfassen. Erstens, Mitarbeitereigenschaften, wie zum Beispiel Kompetenz und Affektivität. Zweitens, Eigenschaften der Führungskraft, wie zum Beispiel Belohnungsverhalten und Erwartungen an die Mitarbeiter. Sowie drittens, die interpersonale Beziehung, darunter die wahrgenommene Ähnlichkeit und Vertrauen in die Führungskraft. Den größten Einfluss auf die Qualität des Leader-Member-Exchange hat dabei das Verhalten der Führungskraft. Meta-analytische Studien zeigen ebenfalls, dass die Austauschbeziehung verschiedene Erfolgskriterien der Führung positiv beeinflusst. So lässt sich nach Dualbone und anderen 2012 unter anderem eine hohe Arbeitszufriedenheit und Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen, höhere Leistung und größere wahrgenommene Gerechtigkeit erreichen. Allerdings wird der Leader-Member-Exchange von kulturellen Unterschieden beeinflusst. So zeigen meta-analytische Befunde, dass der Einfluss der Austauschbeziehungen unter anderem auf die Arbeitszufriedenheit, wahrgenommene Gerechtigkeit und Vertrauen in die Führungskraft in westlichen Kulturen größer ist als in asiatischen. Jedoch hat die Kultur nach Angaben von Rockstuhl und anderen 2012 keinen Einfluss auf den Zusammenhang zwischen der Austauschbeziehung und der Arbeitsleistung sowie Bindung der Mitarbeiter. Transaktionale und transformationale Führung. Die Unterscheidung von transaktionaler und transformationaler Führung geht auf Burns 1978 zurück, der das Verhalten politischer Führer erforschte. Den transaktionalen Führungsstil schrieb er typischen Bürokraten zu. Demgegenüber beschrieb er das Führungsverhalten von charismatischen Persönlichkeiten als transformational. Letztere zeichnen sich ihm zufolge dadurch aus, dass sie ihre Untergebenen zu höheren Werten der Motivation und Moral führen. Initiiert durch die Arbeiten von Bass 1985, untersuchten Forscher seit den 80er Jahren die psychologischen Mechanismen, die diesen beiden Stilen zugrunde liegen. Auch entwickelten Bass und Avoglio 1990 mit dem Multifactor Leadership Questionnaire, abgekürzt MLQ, eine Methode, um das transaktionale und transformationale Führungsverhalten empirisch zu erfassen. Lesen Sie dazu auch den Web-Exkurs Multifactor Leadership Questionnaire auf www.lehrbuch-psychologie.de. Die transformationale Führung gehört laut Avoglio und anderen 2009 zu den in den letzten 15 Jahren am häufigsten beforschten Führungstheorien. Transaktionale Führung. Transaktionale Führung ist durch eine Austauschbeziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeiter gekennzeichnet. Der transaktional Führende lenkt das Mitarbeiterverhalten direkt durch bedingte Belohnung, insbesondere durch Zielvereinbarungen und Rückmeldungen. Zu den wesentlichen Führungsaufgaben gehören die klare und operationale Definition von Zielen und das Setzen von Anreizen. Zudem muss die Führungskraft herausfinden, welche Belohnungen dem Mitarbeiter besonders wichtig sind und die entsprechenden Weg-Ziel-Verknüpfungen verdeutlichen. Vergleiche Wegge 2002. Der Mitarbeiter lernt nach Avoglio und Bass 1987 im Zuge des Austauschprozesses für welche Verhaltensweisen er, materielle oder immaterielle, Gegenleistungen vom Vorgesetzten erwarten und wie er Bestrafungen vermeiden kann. Durch kontinuierliche Verstärkung von erwünschtem Verhalten, zum Beispiel durch Anerkennungen oder finanzielle Anreize, sollen Leistungen und Zufriedenheit der Mitarbeiter gesteigert werden. Diese Formel führt allerdings nicht immer zum Erfolg. Wenn der Zusammenhang von Leistung und Belohnung für die Mitarbeiter nicht deutlich ist oder die Mitarbeiter das Belohnungssystem als unfair oder manipulativ erleben, kann ein transaktionaler Führungsstil sogar negative Auswirkungen auf die Gruppenleistungen haben. Siehe dazu auch Jankelowitsch und Immerwahr 1983. Neben dem Prinzip der bedingten Belohnung zählen Avoglio und Bass das aktive und das passive Management by Expectation, zu Deutsch Erwartungsmanagement, zu den transaktionalen Führungsstrategien. Aktives Management by Expectation bezieht sich auf das Setzen von Standards, auf Leistungskontrolle sowie auf das korrektive Eingreifen bei Abweichungen von den gesetzten Maßstäben. Bei der passiven Form dieser Führungsstrategie verzichtet die Führungskraft auf aktive Kontrolle der Abläufe und greift nur in äußersten Notfällen ein. Die Vermeidung von Führungsverantwortung bildet den äußersten Pol des Passivitätskontinuum transaktionaler Führung und wird Laissez-faire genannt. In jüngster Zeit ist diese Laissez-faire-Führung in den Fokus der Forschung gerückt, da Studien gezeigt haben, dass das Fehlen von Führung bzw. schlechtes Führungsverhalten negative Auswirkungen auf die Leistung und Zufriedenheit der Mitarbeiter haben. Auf Basis dieser Ergebnisse wurde der Non-Leadership-Ansatz entwickelt, der sich mit schlechten Führungsstilen wie zum Beispiel passives Management by Exception, Laissez-faire-Leadership, Belohnungs- und Sanktionsunterlassung befasst. Lesen Sie dazu auch den Webexkurs Non-Leadership auf der Lehrbuch-Website. Transformationale Führung. Transformationale Führung ist als Erweiterung des transaktionalen Konzepts zu verstehen. Siehe dazu Bass und Avoglio 1994. Sie integriert ebenfalls Aspekte einer Austauschbeziehung, beruht aber im Gegensatz zum Ansatz transaktionaler Führung stärker auf intrinsischen Anreizen und Emotionen. Die transformationale Führungskraft beschränkt sich nicht darauf, die egoistischen Ziele der Geführten zu erahnen und zu instrumentalisieren, sondern regt vielmehr eine innere Wandlung an und versucht, die Bedürfnisse der Geführten in Anlehnung an die Bedürfnispyramide von Maslow auf eine höhere Reifestufe anzuheben. Mehr dazu in Kapitel 10. Anstelle von Prämien oder Lob soll der Wunsch nach Selbstverwirklichung oder die Identifikation mit den visionären Gedanken der Führungskraft als Handlungsmotor dienen. Dem kollektiven Handeln wird ein gesellschaftlich relevanter Wert verliehen und die Mitarbeiter sind infolgedessen in hohem Maße an das Kollektiv und an die Führungsperson gebunden. Die so verwandelten Mitarbeiter sind bereit, über das übliche Maß hinaus zu arbeiten. Um diese Handlungen zu erreichen, muss ein Vorgesetzter überzeugend sein und eine vertrauensvolle Beziehung schaffen. Er muss seinen Mitarbeitern Wertschätzung und Respekt entgegenbringen, sowie Begeisterung und Zuversicht erzeugen. Kurzum, das gewünschte Verhalten vorleben. Siehe Wegge 2002. Bass und Avoglio beschreiben folgende Basisstrategien des transformationalen Führens. Erstens, idealisierter Einfluss. Charisma. Die Führungskraft zeigt Überzeugung, betont Vertrauen, positioniert sich auch bei kritischen Themen und übernimmt ethische Verantwortung. Zweitens, inspirative Motivation. Die Führungskraft formuliert attraktive Zukunftsvisionen, betont die Bedeutung von bevorstehenden Aufgaben und zeigt sich optimistisch, engagiert und enthusiastisch. Drittens, intellektuelle Stimulation. Die Führungskraft unterstützt ihre Mitarbeiter darin, eine kritische Haltung zum Status quo einzunehmen und belohnt neue, kreative Lösungsansätze und Inspirationen. Viertens, individualisierte Beachtung. Die Führungskraft berücksichtigt die individuellen Bedürfnisse und Fähigkeiten ihrer Untergebenen. In der Literatur besteht weitgehend Einigkeit darüber, dass ein transformationaler Führungsstil positive Effekte auf subjektive und objektive Erfolgskriterien der Führung hat. Siehe dazu Bono und Judge 2004 oder Felfe 2009. So belegen zahlreiche Studien und aktuelle Meta-Analysen positive Auswirkungen auf die Zufriedenheit, das Vertrauen und das Commitment der Mitarbeiter. Zum Beispiel Judge und andere 2004 oder Piccolo und andere 2012. Auch wirkt sich ein transformationaler Führungsstil positiv auf die Arbeitsleistung der Geführten aus, was sich zum Beispiel in höheren Verkaufszahlen wie Howell und Halmarenda 1999 berichteten oder indirekt in einer größeren Kundenzufriedenheit zeigt. Siehe Felfe und Heinitz 2010. Ein transformationaler Führungsstil beeinflusst darüber hinaus das Prozesskettenmanagement in Unternehmen positiv. Das ist nach Biras-Naf 2013 besonders wichtig für Organisationen, da es zu einem Wettbewerbsvorteil gegenüber Konkurrenten am Markt führt. Um in der globalisierten Marktwirtschaft auch in Zukunft konkurrenzfähig zu bleiben, spielt für Organisationen in der heutigen Zeit neben Verkaufszahlen vor allem die Innovationsfähigkeit des Unternehmens eine bedeutsame Rolle. In neuen Untersuchungen, zum Beispiel Jung und andere 2008, konnte ein signifikant positiver Zusammenhang zwischen dem Innovationserfolg, gemessen an den Ausgaben für Forschung und Entwicklung, der Anzahl neuer Patente und der Expertenevaluation und den Ausprägungen transformationaler Führung der Geschäftsleitung gefunden werden. Dieser Zusammenhang wird durch weitere Einflussfaktoren, wie zum Beispiel einen höheren Wettbewerb, verstärkt, hingegen durch zunehmende Zentralisierung und Formalisierung abgeschwächt. Aktuelle Studien zeigen ebenfalls, dass transformationale Führung einen motivationalen Aspekt hat, der zu einer stärkeren Identifikation der Mitarbeiter mit dem Unternehmen führt. Dies ist gerade in der modernen Arbeitswelt mit hoher Fluktuation und häufigen Arbeitsplatzwechseln ein wichtiger Faktor für Organisationen. Siehe dazu Zhu und andere 2012. Im Vergleich zum transaktionalen Führungsstil zeigt der transformationale einen deutlich stärkeren Effekt auf die subjektiven Urteile der Geführten. Auch bei objektiven Leistungskriterien ist eine Überlegenheit des transformationalen Stils festzustellen, wie zum Beispiel Lowe und andere 1996 berichteten. Transformationale Führung gilt als Erfolgsfaktor und erweist sich besonders günstig bei hoher Unsicherheit der Umwelt in Zeiten radikaler Veränderungen und auch dann, wenn Vorgesetzte die Arbeit ihrer Untergebenen nicht direkt beurteilen können. Siehe zum Beispiel Hinking und Tracy 1999. Gerade den Veränderungen der Arbeit durch die Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationstechnologien scheint transformationale Führung besser gerecht zu werden als transaktionale. So erscheint transformationaler Führung durch Vermittlung einer gemeinsamen Vision in virtuellen Unternehmensformen und virtuellen Teams weniger Schranken gesetzt als transaktionaler Führung. Vergleiche Wegge und Rosenstiel 2002. Im Zuge der modernen Informationsgesellschaft hat auch das Thema ethische Verantwortung von Führungskräften stark an Bedeutung gewonnen. Dabei scheinen Verhaltensweisen transformationaler Führung gut mit der Einhaltung ethischer Standards vereinbar. Hören Sie dazu auch den folgenden Exkurs Ethische Führung. Exkurs: Ethische Führung. In einer globalisierten Welt wird in den Medien immer häufiger von Unternehmensskandalen berichtet. Dubiose Spendenzahlungen, Textilproduktion in zweifelhaften Arbeitsumgebungen oder Versagen von Krisenmanagement bei Umweltskandalen. Dadurch wird immer häufiger die Frage nach der ethischen Verantwortung und Integrität einzelner Führungspersonen gestellt. So wird in aktuellen empirischen Studien untersucht, welches Führungsverhalten besonders gut mit ethischen Grundsätzen zu vereinbaren ist. Brown und andere 2005 bemessen ethisches Führungsverhalten daran, ob und in welchem Ausmaß Führungskräfte mit ihren Mitarbeitern ethische Fragen diskutieren, die Richtigkeit ihres eigenen Handelns reflektieren und unethisches Verhalten ihrer Mitarbeiter sanktionieren. Eine ethisch handelnde Führungskraft folgt normativ-ethischen Prinzipien und zeichnet sich unter anderem durch Offenheit, Transparenz und Glaubwürdigkeit aus. Sie schafft eine vertrauensvolle Beziehung, ist selbstreflektiert und bemüht sich um eine ausbalancierte Entscheidungsfindung. Diese Verhaltensweisen finden sich vor allem in Beschreibungen der transformationalen Führung. Jedoch wird diese vor dem Hintergrund ethischer Standards nicht nur positiv gesehen, denn insbesondere charismatische Führer können ihre Macht gezielt missbrauchen. Siehe Kanungo 2001. Rowohlt und Borgmann 2009 unterscheiden zwei Faktoren ethischer Führung. Die ethische Mitarbeiterführung umfasst aktive Verhaltensweisen der Führungskraft, die direkt das Empfinden der Mitarbeiter beeinflussen. Das ethische Rollenmodell beinhaltet hingegen keinen aktiven Prozess. Stattdessen stellt die Führungskraft ein Vorbild dar. Durch Modelllernen werden positive Verhaltensweisen der Führungskraft verstärkt und von den Geführten übernommen. Die beiden Faktoren ethischer Führung stehen dabei in positivem Zusammenhang mit der subjektiv eingeschätzten Arbeitszufriedenheit und der emotionalen Bindung der Mitarbeiter an ihre Organisation. Weitere empirische Studien belegen die positiven Effekte ethischer Führung. So zeigen sich im Vergleich zur unethischen Führung eine höhere Teameffektivität, De Hoch und De Hartog 2008, sowie eine höhere Zufriedenheit und Bereitschaft der Mitarbeiter, Probleme offen anzusprechen, Felfe 2009. Exkurs Ende. Trotz der überwiegend positiven Effekte transformationaler Führung sind auch einige kritische Aspekte anzumerken. So kann sich eine enge emotionale Beziehung zwischen Führern und Geführten durchaus nachteilig auf den kritischen Diskurs auswirken. An die Stelle von Rationalität tritt laut Wegge und Rosenstiel 2002 die Verehrung des Vorgesetzten, was eine Infantilisierung der Geführten zur Folge haben kann. Auch ist die Auswirkung transformationaler Führung auf das Stressempfinden der Mitarbeiter umstritten. Eine ausführliche Beschreibung des Zusammenhangs von Führungsstilen mit Stress findet sich im Web-Exkurs Führungsverhalten und Stress auf www.lehrbuch-psychologie.de. Zudem wird mit der Betonung charismatischer Eigenschaften transformational Führender die Abgrenzung zum Charisma-Konzept unscharf und es wird die Nähe zum Great-Man-Mythos deutlich. Bass und Avoglio 1998 begreifen Charisma als wichtige Komponente transformationaler Führung und erfassen es über die Basisstrategie idealisierter Einfluss. Detaillierte Ausführungen zum Charisma-Konzept sowie zur Abgrenzung vom transformationalen Führungsstil finden sich zum Beispiel bei Bass 1998 und Neuberger 2002. Näheres zum destruktiven Führungsstil findet sich im Web-Exkurs Destruktive Führung auf www.lehrbuch-psychologie.de. Obwohl ein transformationaler Führungsstil in der Forschung stärker mit Führungserfolg in Verbindung steht, darf transaktionale Führung nicht vernachlässigt werden. Denn Avoglio und Bass 1987 zufolge kann ein transformational Führender nur dann erfolgreich sein, wenn er auch transaktionale Führungsstrategien beherrscht. Die beiden Führungsstile werden in Tabelle 5.3 des gedruckten Buches noch einmal gegenübergestellt. Indirekte und implizite Ansätze. Die klassische Führungsforschung ist durch eine führungskraftzentrierte Sichtweise geprägt, die sich mit der Persönlichkeit oder dem Verhalten von Führungskräften auseinandersetzt. Bei den Ansätzen der impliziten und indirekten Forschung findet dagegen ein Perspektivenwechsel statt. Das direkte Verhalten der Führungskräfte tritt in den Hintergrund, stattdessen steht die indirekte Wirkung des Handelns im Fokus. Führungsprototypen. Der allgemeine Anspruch an Führungskräfte ist nach Duckel 2002, dass sie ihre Mitarbeiter beeinflussen können. Dieser Einfluss hängt von zwei Parteien ab: dem Führenden, der lenkt, und den Geführten, die sich lenken lassen müssen. Der Ansatz der Implicit Leadership Theories bezieht die Sichtweise der Mitarbeiter ein und beschreibt den Prozess der Verarbeitung und Strukturierung führungsbezogener Informationen. Jeder Mitarbeiter besitzt implizite, subjektive Vorstellungen über Eigenschaften und Fähigkeiten einer idealen Führungskraft. Diese Führungsprototypen bilden die kognitive Grundlage zur Verarbeitung und Interpretation des Führungsverhaltens. Die Führungsprototypen basieren dabei auf impliziten Annahmen über Führungspersonen, die einerseits sozial geprägt und andererseits idiosynkratisch sind. Dadurch variieren sie zwischen verschiedenen Kulturen und zwischen einzelnen Personen. Dennoch gibt es einige allgemeine positive Attribute, die von einer Führungskraft erwartet werden. Eine elementare Führungsqualität ist dabei Integrität, siehe Kuzis und Posner 1993. Auf dieser Erkenntnis basiert der Ansatz authentischer Führung, der im Web-Exkurs Authentische Führung auf der Lehrbuch-Website ausführlicher beschrieben wird. Der Ansatz der Führungskraftkategorisierung besagt darüber hinaus, dass die Führungsprototypen als kognitiver Maßstab zur Bewertung der Führungskraft herangezogen werden. Führungskräfte werden auf Grundlage des idealen Führungsprototypen bewertet, zum Beispiel Nye 2005. Laut von Quarkbeke und Brodbeck 2008 gilt: Je stärker die Führungskraft dem idealen Führungsprototypen entspricht, desto offener sind die Geführten für seinen Führungseinfluss. Auch Epitropaki und Martin 2005 schlussfolgern: Je größer die Passung von Führungskraft und Prototyp, desto größer das organisationale Commitment, die Arbeitszufriedenheit und das Wohlbefinden der Geführten. Die Wahrnehmung der Führungskraft beeinflusst also maßgeblich, wie viel Einfluss und Macht ihr von ihren Mitarbeitern zugeschrieben wird. Mit dem Einbezug der Wahrnehmung der Mitarbeiter und ihrer Führungskraftkategorisierung betont der Ansatz der Führungsprototypen die Relevanz kognitiver Prozesse und die Bedeutung beider Sichtweisen, der Führungskraft und der Geführten, für das Führungsverhalten. So werden implizite Führungstheorien auch herangezogen, um die Schwierigkeiten von Frauen als Führungspersonen zu erklären. Empirische Studien haben gezeigt, dass die meisten Personen das kognitive Konzept Führung weniger mit dem Konzept Frau als mit dem Konzept Mann assoziieren, sodass es ihnen schwerer fällt, Frauen als Führungskräfte zu kategorisieren. Siehe dazu zum Beispiel Johnson und andere 2008 oder den Web-Exkurs Frauen in Führungspositionen auf der Lehrbuch-Website. Symbolische Führung. Das Konzept der symbolischen Führung geht davon aus, dass individuelles Handeln durch Symbole beeinflusst und mitgesteuert wird. Bedeutungstragende Symbole nehmen der Führungskraft Kontrolltätigkeiten ab und dienen der indirekten Einwirkung auf die Geführten. Vergleiche Weibler 2001 und Neuberger 2002. Ein Symbol ist ein konkreter Sachverhalt, der eine übertragende Bedeutung innehat. Symbole können folgendermaßen unterteilt werden: verbale, zum Beispiel Anekdoten, Slogans, Sprachregelungen; interaktionale, zum Beispiel Traditionen, Feiern, Jubiläen; und artifizielle, zum Beispiel Statussymbole, Logos, Urkunden, Kleidung, Architektur, Symbole. Siehe dazu auch Kapitel 3. Der entscheidende Faktor ist sein Verweisungscharakter. Das Symbol stellt eine Verdinglichung von Macht, Vertrauen oder Fairness dar und verweist so auf den Führungsanspruch des Vorgesetzten. So wie der Ehering ein Symbol für Treue ist, stellt das Tragen eines Anzugs symbolisch die Machtposition des Vorgesetzten dar. Dadurch ist das Symbol ein Führungsinstrument, das von der Führungskraft geschaffen und in eine bestimmte Richtung interpretiert wurde, sodass für alle Geführten ein gemeinsames Deutungsmuster vorhanden ist. Damit die Symbole schließlich Führungscharakter erlangen, müssen sie von allen Geführten akzeptiert werden. Symbolische Führung setzt sich aus zwei Komponenten zusammen: symbolisierte und symbolisierende Führung. Erstens. Symbolisierte Führung umfasst den passiven Aspekt der Steuerung einer Organisation durch Symbole. Zweitens. Symbolisierende Führung beschreibt den aktiven Aspekt der Veränderung einer Organisation durch Neuinterpretation gegebener Fakten. Symbole der Führung unterliegen der Gefahr, über die Zeit zu bloßer Staffage zu werden und nur noch für sich selbst anstatt für den dahinterliegenden Sinn zu stehen. Vergleiche Alveson und Berg 1992. Daher spielt der Kreislauf symbolischer Führung eine wichtige Rolle, denn die in den Symbolen konkretisierte, verfestigte Führung muss immer wieder an die neuen Gegebenheiten und Umstände im Unternehmen angepasst, verflüssigt werden. Daher ist es laut Neuberger 2002 eine Führungsaufgabe, Innovationen und Veränderungen kontinuierlich neu zu interpretieren und in Symbolen zu konkretisieren. Macht- und Einflussansätze. Definition: Nach Mintzberg 1983 ist Macht die Fähigkeit, Ergebnisse in Organisationen zu bewirken oder zu beeinflussen. Definition Ende. Macht kennzeichnet das Potenzial eines Individuums, auf andere einzuwirken und ist somit ein Bestandteil des Führungsgeschehens. Allgemein wird der Begriff Macht im deutschen Sprachgebrauch sehr unterschiedlich verwendet, teils als neutraler Oberbegriff, teils um ausschließlich schädigende Formen der sozialen Einwirkung zu beschreiben. Nach einer Terminologie von Scholl 1999 ist von Machtausübung die Rede, wenn der Einwirkende die Interessen des Betroffenen missachtet. Aufgrund machttheoretischer Überlegungen wird oft davon ausgegangen, dass die Beeinflussung einseitig von der Führungskraft auf den Mitarbeiter ausgeht. Macht- und Einflussansätze dagegen betrachten das Führungsgeschehen als wechselseitigen Einwirkungsprozess von Führenden und Geführten, der sich auch innerhalb derselben Gruppe von Dyade zu Dyade unterscheiden kann. Das Einwirkungspotenzial von Organisationsmitgliedern basiert auf formaler und informeller Macht. Erstens. Die formale Macht ergibt sich aus der Position der Mitglieder in der Unternehmenshierarchie und bringt Rechte, Auflagen sowie Pflichten mit sich. Synonym wird dafür häufig auch der Begriff Autorität verwendet. Zweitens. Informelle Macht entsteht im Verborgenen und ist daher für Außenstehende nicht sofort sichtbar. Sie äußert sich in den spezifischen Beziehungen und Netzwerken eines Organisationsmitglieds. So hat beispielsweise eine Sekretärin oft viel Macht, indem sie entscheidet, wer zum Chef vorgelassen wird. Diese Macht ist auf den ersten Blick nicht zu erkennen, hat aber einen großen Einfluss, der sich sogar auf Personalentscheidungen maßgeblich auswirken kann. Daher wird der Einfluss, den Mitarbeiter auf ihren Chef ausüben können, Führung von unten genannt. Hören Sie hierzu auch den folgenden Exkurs: Führung von unten. Exkurs: Führung von unten. Es geschieht täglich in unzähligen Situationen. Ein Mitarbeiter verfügt über spezielles Wissen, das für die anstehende Aufgabe von großer Bedeutung ist, sodass er die Führung für das Projekt übernimmt. Diese Art Macht von Mitarbeitern wird Führung von unten genannt. Nach Wunderer 2000 ist sie definiert als wechselseitige, zielorientierte Beeinflussung von Personen einer höheren Hierarchiestufe mit dem Ziel, Aufgaben gemeinsam zu erfüllen. Der hierarchisch unterstellte Mitarbeiter kann so mit seinem Verhalten in verschiedenen Situationen Einfluss auf den Chef ausüben. Führungskräfte müssen immer größere Gruppen von Mitarbeitern führen. In Zusammenhang mit den technischen Entwicklungen hat dies zur Folge, dass sie nicht mehr die Fachexperten für alle Tätigkeiten und Aufgaben ihrer Abteilung sein können. Stattdessen übernehmen sie mehr und mehr die Aufgabe des Moderators von Arbeitsaufgaben. Die hochqualifizierten Mitarbeiter dagegen sind die Fachexperten. Daraus folgt für Vorgesetzte, bewusst die Fähigkeiten der Mitarbeiter einzusetzen und ihnen projektbezogen die Führung zu überlassen, um zielorientiert und effektiv vorzugehen. Für Mitarbeiter stellt diese Situation die Möglichkeit dar, den Vorgesetzten für eigene Ideen und neue Ansätze zu gewinnen. Dazu muss sich der Mitarbeiter klarmachen, welche Ziele, Bedürfnisse, Stärken und Schwächen der Vorgesetzte hat um ihn gezielt beeinflussen zu können. Auf diese Art und Weise können beide Seiten profitieren, der Vorgesetzte von der Expertise und den Ideen des Mitarbeiters und der Mitarbeiter von der Möglichkeit, eigene innovative Ansätze umzusetzen und sich so weiterentwickeln zu können. Exkurs Ende. Die Beeinflussung anderer Mitarbeiter oder Kollegen ist eine zentrale Aktivität innerhalb von Organisationen. Führungskräfte müssen Mitarbeiter zu Handlungen im Sinne der Organisation bewegen, die über die vorgeschriebene Arbeitstätigkeit hinausgehen. Angestellte müssen sich in Bewerbungs- oder Beförderungsgesprächen gegenüber Vorgesetzten präsentieren. Mitarbeiter müssen ihre Tätigkeiten mit ihren Kollegen koordinieren. Bei all diesen Aktivitäten hat jede Person individuelle Ziele und nutzt Einflusstaktiken, um diese zu erreichen. In einer Organisation ist jeder Mitarbeiter in unterschiedlichen Rollen an Einflusstaktiken beteiligt, als Eigentümer, Führungskraft, Mitarbeiter oder Kollege, zum Beispiel Blickle 2004. Eine Übersicht der verschiedenen Einflusstaktiken ist in der Druckversion des Lehrbuches in Tabelle 5.4 dargestellt. Jede Führungskraft hat ein individuelles Einwirkungspotenzial, welches auf qualitativ unterschiedlichen Machtgrundlagen basiert. French und Raven 1959 unterscheiden dabei 5 verschiedene Machtgrundlagen: Belohnungs-, Bestrafungs-, Experten-, Identifikations- und legitimierte Macht. Erstens: Belohnungsmacht als Möglichkeit der Einwirkung über die Kontrolle positiver Verstärker, Gewährung von Gratifikationen oder der Abwehr von Beeinträchtigungen. Zweitens: Bestrafungsmacht als Möglichkeit der Einwirkung über die Kontrolle negativer Verstärker, Bestrafung oder Wegnahme von Vergünstigungen. Drittens: Expertenmacht als Möglichkeit der Einwirkung durch spezifisches Wissen und Informationen. Viertens: Legitimierte Macht als Möglichkeit der Einwirkung durch die gesellschaftliche Stellung und der damit verbundenen Autorität. Fünftens: Identifikationsmacht als Möglichkeit der Einwirkung durch Attraktivität. Andere Personen bewundern oder identifizieren sich mit dem Mächtigen und folgen ihm aus eigenem Antrieb. Wie wirkungsvoll eine Führungskraft ihr Einwirkungspotenzial nutzen kann, hängt stark von den subjektiven Einschätzungen der Geführten ab. Was beispielsweise als Belohnung oder Bestrafung erlebt wird, lässt sich nur aus der Sicht der Geführten definieren. Auch fühlt sich eine Führungskraft nicht allein dadurch mächtig, dass sie in der Position ist, Arbeitsabläufe zu kontrollieren, sondern sie muss von ihren Untergebenen auch als Autorität anerkannt werden. Zudem macht es einen erheblichen Unterschied für den Erfolg des Einwirkungsversuches, ob die Untergebenen die Anweisungen aus ihrer Sicht formal korrekt, also nach Vorschrift, oder mit persönlichem Engagement befolgen. Grundsätzlich lassen sich nach Jukel 2002 3 qualitativ unterschiedliche Reaktionen auf Einwirkungsversuche einer Führungskraft unterscheiden: Commitment, Compliance und Widerstand. Erstens: Commitment bedeutet, dass die Geführten von den Entscheidungen der Führungskraft überzeugt sind und die Bereitschaft zeigen, Höchstleistungen zu erbringen. Für die Bewältigung komplexer Aufgaben verspricht das Erzeugen von Commitment den größten Erfolg für die Führungskraft. Zweitens: Compliance bedeutet, dass die Geführten zwar die Anweisungen der Führungskraft befolgen, dabei aber wenig Engagement zeigen. Der Führungskraft ist es nicht gelungen, die Einstellungen der Geführten zu beeinflussen. Für die Bewältigung von Routineaufgaben genügt es, Compliance bei den Geführten zu erzeugen. Drittens: Widerstand bedeutet, dass die Geführten den Vorgaben der Führungskraft entgegenwirken. Beispielsweise kann das bei einem Veränderungsprozess bedeuten, dass die Geführten neue Anordnungen und Strukturen ignorieren und einfach weitermachen wie gewohnt. Der Widerstand kann in passiver Form, zum Beispiel Verzögerung, Aufgaben werden nicht erledigt, oder aktiver Form, zum Beispiel Sabotage, erfolgen.